Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Radioakademie.
Herzlich willkommen zu unserer Radioakademie, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon Mario Galgano. Zunächst unsere Nachrichten vom Tag mit Anne Preckel.
Der erkrankte Papst erlebt die aktuelle Fastenzeit vor Ostern als Zeit der Heilung für Seele und Körper. In seiner vom Vatikan schriftlich verbreiteten Sonntagsansprache appellierte Franziskus an die katholischen Gläubigen, es ihm gleich zu tun. Gebrechlichkeit und Krankheit sind Erfahrungen, die uns alle verbinden, schreibt der Papst, der sich derzeit von einer schweren Atemwegsinfektion erholt und darum die Rede nicht persönlich am Petersplatz verlesen konnte. Der 88-Jährige nutzte die Gelegenheit, um auf die derzeitigen Konflikte im Südsudan aufmerksam zu machen, die er mit Sorge verfolge. Ich erneuere meinen dringenden Appell an alle Verantwortlichen, sich nach Kräften für eine Verringerung der Spannungen im Land einzusetzen, so Franziskus. Es sei notwendig, die Meinungsverschiedenheiten beiseite zu legen und sich mit Mut und Verantwortungsbewusstsein an einen Tisch zu setzen und einen konstruktiven Dialog zu beginnen. Nur so wird es möglich sein, das Leid der geliebten sudanesischen Bevölkerung zu lindern und eine Zukunft in Frieden und Stabilität aufzubauen. Für das Nachbarland Sudan forderte der Papst neue Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien. Zudem sollte die internationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen verstärken, um der erschreckenden humanitären Katastrophe zu begegnen. Weiter rief Franziskus zu Friedensgebeten auf für die Ukraine, Palästina, Israel, den Libanon, die Demokratische Republik Kongo sowie für Myanmar, das auch unter dem Erdbeben leide.
Das waren die Nachrichten. Und jetzt kommen wir zu unserer Radioakademie. Krisen, Hoffnung, Utopien von Max Seidel. In der vierten Folge geht es um die katholische Kirche und die Synodalität.
Die Zukunft der Kirche ist ungewiss. Im globalen Norden kämpft die katholische Kirche seit Jahren gegen den Vertrauensverlust. Missbrauchsfälle haben dazu geführt, dass viele Menschen sich mit der Institution nicht mehr identifizieren können und austreten. Gleichzeitig gewinnt die katholische Kirche weltweit an Mitgliedern. Nie gab es mehr Katholiken als in den letzten Jahren. 1,4 Milliarden Menschen waren es 2023. Die katholische Kirche der Zukunft muss diese beiden Realitäten miteinander vereinen. Dafür hat sie auf der Synode der Synodalität einen Weg gewählt. Mehr Transparenz und Mitbestimmung. An den Entscheidungen beteiligt war auch die französische Ordensschwester Nathalie Becard. Papst Franziskus ernannte die Xavier-Schwester 2021 zur Untersekretärin der Bischofssynode. Damit erhielt Schwester Becard als erste Frau überhaupt dort ein Stimmrecht. Um zu verstehen, wie die Kirche sich dieser Zukunft stellen kann, schauen wir uns die Situation der Kirche nochmal genauer an. Ist die katholische Kirche denn überhaupt in einer Krise? Nathalie Becard meint, es komme auf den Blickwinkel an. Die Welt ändere sich schnell. Es sei also nicht nur die Kirche als Institution.
Wie Sie sagen, stehen wir heute vor der Herausforderung, dass das Vertrauen in die Institutionen erschüttert ist. Ich erinnere oft an die sehr interessanten Statistiken. Wissen Sie, zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebten 2/3 der Katholiken in Europa. Und jetzt machen die Katholiken in Europa nur noch 22% aller Katholiken auf der Welt aus. Wir müssen uns also in Europa neu orientieren und verstehen, dass die Kirche sehr vielfältig mit katholischen Gläubigen auf allen Kontinenten vertreten ist.
We are in a very diverse situation with Catholics in all continents.
Auch in dem Glauben gibt es Unterschiede, so die Schwester. Wir Europäer entscheiden uns nicht für unsere Religion, wir erben sie von unseren Eltern. Wir sind also Katholiken als Teil unserer Familie oder unseres Landes. Anders war das in Afrika und Asien. Dort wachsen die Kirchen, weil Menschen sich für den Katholizismus entscheiden. Das verändert die Kirche, meine Schwester Becard.
Und jetzt ist es mehr und mehr eine persönliche Entscheidung. Wir haben wahrscheinlich weniger Leute, die zur Messe gehen, um ihren Glauben auszuüben. Die neuen Gläubigen sind in der Regel mehr und gläubiger. Es sind Menschen, die Christus bereits begegnet sind. Wir können also nicht über die Kirche sprechen, ohne die Kirche in der Welt zu betrachten und was die Menschen heute wirklich fragen.
Die Kirchengänger diversifizieren sich auch in Europa, betont Becard. Immer mehr Katholiken aus aller Welt emigrieren zwischen den Kirchen.
Ich möchte auch daran erinnern, was mir bei all meinen Reisen für die Synode sehr aufgefallen ist und auch, als ich kürzlich in Deutschland war. Wir müssen auch verstehen, dass unsere lokalen Kirchen nicht nur aus Menschen bestehen, die aus dem Land kommen. Wenn man sich die Kirche in Deutschland anschaut, dann sind da auch viele Menschen, die als Migranten aus anderen Ländern kommen. Sie gehören auch den östlichen Kirchen an. Viele Katholiken kommen auch aus Indien.
Oh, you have many Catholics from India.
Durch die neue heterogene Kirche müssen wir unseren Blickwinkel ändern. Es sei denn keine rein europäische Kirche mehr, sondern eine mit ganz unterschiedlichen Hintergründen.
So how also we integrate this new way to look at.
Wie integrieren wir auch diese neue Sichtweise auf die Kirche in Europa oder in den westlichen Ländern? Sie ist nicht mehr nur eine europäische Kirche. Es ist eine Kirche mit Menschen mit unterschiedlichem und vielfältigem Hintergrund. Die erste Generation, die zweite Generation, die dritte, die vierte Generation. Und sie bringen auch viel Energie und Leben in die Kirche.
Energy and liveness in the church. That was also my experience in France.
Der richtige Ansatz, um auf diese Veränderungen zu reagieren, sei mehr Mitbestimmung und Offenheit, mein Schwester Bekar. Zu Lösungen kommen wir aber später. Davor schauen wir uns an, wie die Kirche in der Welt steht. Denn die globalen Krisen, auf die wir in den letzten Folgen eingegangen sind, wirken sich auf die Krise aus. Schwester Bekar findet in ihrer Analyse 5 weltweite Geschehnisse, die die Kirche beeinflussen und verändern. Als erstes nennt sie.
Sie haben all diese kulturellen Veränderungen mit der digitalen Kultur. Es geht also darum, wie man im Zeitalter des Internets Kirche in einer digitalen Kultur sein kann. Das ist heute und in Zukunft ein großes Thema.
Als nächstes thematisiert sie die globalisierte, diverse Welt.
The second is, as we are experiencing more and more.
Zweitens erleben wir weltweit eine zunehmende Migration, nicht nur aus den Ländern des Südens in die westlichen Länder. Die meisten Migranten gibt es in Afrika. Es ist also eine große Sache in der ganzen Welt. Und so sind wir auch eine Kirche, die den sozialen Wandel mit immer mehr Migration in allen Ländern integriert.
A church integrating those change with more and more migration in all countries.
Als drittes und viertes nennt sie 2 Themen, die wir in den vorangegangenen Radioakademien schon besprochen haben. Klimawandel, Krieg und Frieden.
Und dann würde ich natürlich auch hervorheben, dass eine der größten Krisen heute nicht nur die Frage des Krieges und der Gewalt ist, sondern die ökologische, die Umweltkrise. Und die Kirche hat einen sehr guten Fahrplan, Laudato Si. Aber die Herausforderung besteht darin, ihn umzusetzen. Wir sind noch nicht fertig mit der Umsetzung von Laudato Si und Laudate Deum. Wir können sagen, dass der ökologische Wandel und die Synode oder die Umkehr miteinander verwoben sind.
Als vorletzten Punkt nennt sie Spaltung zwischen Mann und Frau sowie Sexismus und Gewalt.
Und dann müssen wir noch über die Herausforderungen sprechen, wie Männer und Frauen in der Gesellschaft und in der Kirche zusammen sein können. Wir erben von der ganzen Welt eine eher männlich dominierte Mentalität. Der Wandel ist noch nicht vorbei. Und es gibt einen dringenden Aufruf, Wege zu finden, wie wir einander wirklich respektieren können, wie wir Partner sein können, um der Gesellschaft und der Kirche zu dienen. Das ist also auch eine wichtige Herausforderung.
Schwester Bekar betont, die Kirche habe nur Zukunft, wenn Mann und Frau zusammenarbeiten und mehr Frauen in Führungspositionen arbeiten. Als letzten Punkt thematisiert sie den Missbrauch.
Und dann würde ich auch auf Ihren ersten Punkt zurückkommen. Das ist die Frage des Missbrauchs, mit dem wir konfrontiert sind. Und zwar nicht nur in der katholischen Kirche, sondern in allen christlichen Kirchen, weil es auch in der Gesellschaft vorkommt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Herausforderung für die Kirche, um Missbrauch innerhalb der Kirche zu verhindern und zu bekämpfen, aber auch um prophetisch zu sein, um unserer Gesellschaft zu helfen, jede Art von Missbrauch zu bekämpfen und zu verhindern. Denn wenn man sich die Statistiken ansieht, ist das immer noch ein riesiges, riesiges, riesiges Problem in allen möglichen Gesellschaften.
Ein kurzes Zwischenfazit, bevor wir uns den Lösungen widmen. Die Kirche verändert sich. Während Menschen aus Europa den Katholizismus erben, entscheiden sich immer mehr Menschen im globalen Süden für den Glauben. Dadurch wächst die katholische Kirche. Außerdem wird die Kirche heterogener durch zunehmende Globalisierung und Migration. Gleichzeitig ist die Kirche mit großen weltpolitischen Herausforderungen konfrontiert. Das Internet ändert, wie wir kommunizieren. Die Gesellschaft wird immer bunter. Klimawandel und Krieg sind große Gefahren. Sexismus bleibt nach Picard ein großes Problem und Missbrauch setzt dem Vertrauen der Kirche zu. Der Heilige Stuhl hat diese Veränderung erkannt und ist selbst aktiv geworden. Mit der Synode zur Synodalität, die von 2021 bis 2024 stattfand, beschloss die katholische Weltgemeinschaft, sich mehr zu öffnen. Laien und Frauen sollten mehr mitbestimmen und Prozesse sollten transparenter werden. Die Synodalitätsexpertin gibt eine Einschätzung, was diese Entwicklung bedeutet.
Well, you know, it's true, as you recall, the synod has really emphasized, and it's also.
Und diese Synode ist sehr stark in der Vision des Zweiten Vatikanischen Konzils verwurzelt. Darin wird betont, dass unsere erste Berufung als Christen darin besteht, getauft zu werden. Und mir gefällt dieses Zitat aus dem Schlussdokument dieser Synode und der Ähnlichkeit, die in der Kirche beginnt. Es gibt keine höhere Würde als die der Taufe. Jetzt geht es also darum, wie wir leben, dass wir das umsetzen, dass wir alle Brüder und Schwestern in Christus sind, natürlich mit unterschiedlichen Berufungen, unterschiedlichen Ämtern, unterschiedlichen Verantwortlichkeiten.
Of course, with different vocations, different ministries, different responsibility.
Wir leben in einer Welt der Krisen. Dieser braucht die Kirche laut Synodalitätsexpertin mehr Dialog und Zusammenarbeit.
That is a world of crisis. We have to be.
Es ist eine Welt der Krise. Wir müssen eine synodale Kirche sein, die den Stil des Zuhörens, des Dialogs und der Unterscheidung gemeinsam pflegt. Die Menschen, die am Synodenprozess teilgenommen haben, haben auch für sich selbst erkannt, dass dies wirklich der Weg nach vorne ist. Das ist der Weg, das Evangelium zu verkünden.
Synodality is the call of God for the church in the third millennium, is the way forward to continue to proclaim the gospel.
Die Kirche öffnet sich durch die Synodalität für jeden, meine Schwester Bekar. Dadurch mache sie sich bereit für die Veränderungen der Welt.
Aber wenn wir die Mission der Kirche wirklich gemeinsam weiterführen, Männer und Frauen, Jüngere und Ältere, Priester, Laien, Ordensleute, dann werden wir eine partizipatorischere und missionarischere Kirche sein. Das wird mehr Früchte tragen für die Menschen, denen wir zu dienen haben. Das bedeutet also auch, eine inklusive Kirche zu sein, eine einladende Kirche. Einladend. Todos, todos, todos. Alle. Wie der Papst sagt, eine Kirche, die in der Lage ist, mit allen Menschen zu gehen und weiterhin das Evangelium zu verkünden.
Synodalität ist nach Picard die Chance für eine zukunftsfähige Kirche. Besonders wichtig sei dabei aber die Spiritualität nicht zu vergessen. Denn diese erlaubt es, richtig zu kommunizieren und aufeinander zu achten.
Und alles, was wir jetzt lernen müssen, ist eine Umkehr, eine persönliche und gemeinschaftliche Umkehr. Sie beginnt mit einer geistigen Haltung der Demut, damit wir allen zuhören und voneinander lernen, Vertrauen in Gott. Und wenn wir uns anschauen, was die Spiritualität der Ähnlichkeit ist, dann können wir sagen, dass es in erster Linie um Versöhnung und Heilung geht. Außerdem geht es um die Tatsache, dass auf der Synode alle Delegierte waren, Bischöfe und Nichtbischöfe aus der ganzen Welt.
Das ist etwas Besonderes gewesen, erzählt Picard mit einem Lächeln. An diesem Tisch hätte es keine gewaltvolle Kommunikation gegeben.
Sogar Menschen, die aus Ländern kommen, die sich gegenseitig bekämpfen, saßen an einem Tisch. Der Bischof von Moskau und ein Bischof aus der Ukraine, und sie waren in der Lage, dieses Gespräch im Geiste zu führen, sich gegenseitig zuzuhören und gemeinsam zu diskutieren.
In einer so polarisierten und gespaltenen, gewaltvollen Welt war es für sie sehr inspirierend, so offen, liebevoll und frei auf der Synode miteinander zu reden.
It's a very strong prophetic sign for the world.
Es ist ein sehr starkes prophetisches Zeichen für die Welt, denn während eines Monats in der Synodenhalle haben wir nicht gegeneinander gekämpft, auch wenn wir bei einigen Themen unterschiedliche Vorstellungen haben, sondern wir waren wirklich in der Lage, uns gegenseitig zu respektieren und einander zuzuhören. Und das war ein verwandelnder Prozess. Das bringt, wie gesagt, eine Versöhnung. Und deshalb kann man sich auf die Synodalität nicht verlassen, ohne auch die Wunden anzuerkennen, an denen man beteiligt war, und Gott um seine Gnade zu bitten. So vereint in Taufe und Spiritualität.
Die Xavier-Schwester meint also, die Kirche gehe den richtigen Weg für die Zukunft. Durch immer heterogenere Gläubige sei es wichtig, alle an den Tisch einzuladen. Man müsse geeint sein in der Taufe und Spiritualität. Der zweite wichtige Aspekt dieser Radioakademien sind die Utopien. Nathalie Becker hat eine Vision für die katholische Kirche.
Wenn wir wirklich verstehen, dass wir alle als getaufte Menschen Gottes sind. Wir sind die Kirche als Volk Gottes. Das bedeutet die Kirche als missionarische Pilger der Hoffnung. Ich würde also sagen, dass unsere kirchliche Utopie darin besteht, allen Menschen zu helfen, diese persönliche Begegnung, eine intime Beziehung zu Christus zu haben und uns als Kirche, als Gemeinschaft zu verstehen.
And to, as church, as communion, to leave unity in diversity.
Einheit in der Vielfalt zu hinterlassen, der ganzen menschlichen Familie zu helfen, zu verstehen, dass wir berufen sind, vereint zu sein, in diesem gemeinsamen Haus als Familie zu leben, und das ist die tiefe Berufung der Kirche.
As a family, and that's the deep vocation of the church.
Schwester Becker wünscht sich, die Gemeinschaft in der Kirche und mit Gott zu leben und zu wertschätzen.
Als Brüder zusammenarbeiten, aber mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Auf unserer einzigen Erde. Und je mehr die Kirche diese Berufung als ein starkes Zeichen lebt, desto mehr bringt sie Hoffnung. Und sie wird anderen Menschen helfen, in dieser Welt der Krise zu leben. Mit Hoffnung und um Wege zu finden, Einheit zu schaffen. Nicht nur darüber zu reden, sondern sie zu leben.
To build unity, not just to talk about it, but to live it.
Der letzte Aspekt dieser Radioakademie ist die Hoffnung. Schwester Becker meint dazu:
In einem Satz würde ich sagen, Synodalität leben. Wissen Sie, je mehr wir mit Krisen und Schwierigkeiten konfrontiert sind, desto mehr müssen wir zusammen sein. Eine Krise kann man nicht allein bewältigen. Wenn man das tut, wird man verzweifeln. Wenn man versucht, mit Solidarität, mit dem Geist der Nächstenliebe zusammen zu sein, das habe ich so oft erlebt, das gibt Hoffnung. Also, um es in einem Satz zu sagen, die Nächstenliebe der Synode ist ein Weg, Hoffnung zu bringen und Hoffnung zu fördern.
In one sentence, synodality is a way to bring hope and to foster hope.
Das war der vierte und letzte Teil unserer Radioakademie, Krisen, Hoffnung, Utopien von Max Seidel. Wenn Sie die ganze Sendereihe in Ruhe nachhören möchten, schicken wir Ihnen gerne eine CD zu. Ihre Spende kommt dem Kirchendienst von Radio Vatikan zugute. Bestellungen richten Sie bitte per Mail an cd@vaticannews.de. Unser Freundeskreis versendet aus Deutschland. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen guten Start in die Woche. Am Mikrofon Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.